Und willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich fliege heute mal wieder solo und ich habe mir einen Gast mitgebracht, der schon einmal vor einer Weile bei uns im Podcast war und heute zu einem brandaktuellen Thema mit mir sprechen wird.
Hi, ich bin Philipp. Ich heiße mit vollem Namen Philipp Wampfler. Ich bin Deutschlehrer in Zürich in der Schweiz, das hört man ein bisschen, und auch Dozent für Deutschdidaktik an der Uni Zürich.
Dann sind wir heute quasi zwei Dialektleute. Ich glaube, mein Schwäbisch spricht ja auch ganz gerne mal durch. Da müssen die Zuhörenden heute damit leben. So, und wenn ich davon spreche, dass wir heute mit einem brandaktuellen Thema unterwegs sind, dann geht es erstens einmal wieder um Schule, aber das Thema an sich geht weit, weit über Schule hinaus. Wir begrenzen uns heute nur auf unser eigenes Expertisegebiet. Und zwar geht es um die neue künstliche Intelligenz, oder zumindest als solche firmiert sie, namens GPT-3 oder GPT-3. Ich werde sie aber jetzt einfach Gisela nennen, damit sie einen Namen kriegt, genauso wie Alexa und Siri, der fehlt noch. Bevor ich dich ganz kurz bitten möchte, Philipp, das vorzustellen, gleich für dich die Frage, ist GPT für dich männlich oder weiblich?
Es ist schwer zu sagen. Ich denke, es ist wie so ein Kind, bei dem ich noch nicht ganz sagen kann, welches Geschlecht es mal haben wird. Es muss sich auch gar nicht so definieren. Ich spreche mit ihm, wie ich mit einem Kind spreche und mache ganz deutlich, was ich von ihm haben möchte. Aber ich habe jetzt ihm gesagt, also der Algorithmus, so wie ein vielleicht männliches Kind, so nehme ich es wahr.
Okay, gut. Dann wovon reden wir hier überhaupt? Wie schaut unser Kind aus und was kann das eigentlich?
Ja, das ist ein Algorithmus, eigentlich ein neuronales Netzwerk, das Sprache produzieren kann. Und wie das funktioniert, ist nicht ganz einfach zu erklären. Also man kann sagen, die primitiven Verfahren, um Sprache zu generieren, waren so eigentlich vordefinierte Abläufe, dass man so bestimmte Satzmuster abgespeichert hatte. Und das ist bei GPT-3 nicht mehr der Fall, weil es eigentlich ohne auf Symbole zurückzugreifen, ohne überhaupt etwas zu wissen, Sprachmuster analysiert und dann versucht, oder das tatsächlich auch macht, diese Sprachmuster einfach imitiert. Und das hat unglaublich viele Parameter, also es ist sehr rechenstark, es kann also eigentlich alles, was in Sprachmustern vorhanden ist, wenn es jetzt mündliche Sprache analysieren würde, dann würde es bei uns merken, dass wir mit dialektalem Einschlag sprechen und könnte das nachahmen. Es kann so, also es merkt zum Beispiel, dass ein Gedicht ist, dass sich das Gedicht reimt oder halt nicht reimt, dass es ein bestimmtes Versmaß hat. Das sind alles so Muster, die es erkennen kann, aber das ist auf einem Level so, dass wir eigentlich gar nicht mehr genau verstehen können oder erklären können, was genau das Muster ist, das jetzt hier imitiert wird. Also wir sehen zwar, was der Output ist, aber wie jetzt so ein Algorithmus dazu kommt, gerade den Output zu produzieren, das kann man nicht mehr nachvollziehen, weil es nicht so funktioniert, wie wir jetzt über Sprache denken oder sprechen würden, weil es so subsymbolisch, sagt man dem, ist, also sehr, sehr komplex. Aber jetzt in der aktuellen Anwendung, also es gab schon eine Weile, kann man sagen, also es gab vor GPT-3 gab es auch GPT-2 und 1, und also da sind Leute schon eine Weile dran, aber jetzt ist es kostenlos und in einem Interface steht es zur Verfügung, dass jetzt wirklich auch alle Menschen nutzen können. Ich kenne einige, die sind schon so seit ungefähr 1,5 Jahren, können die rumspielen, die hatten schon einen frühen Zugang. Ich habe ungefähr seit einem Jahr einen Zugang, mit dem ich da gespielt habe, aber jetzt seit ungefähr 2 Wochen ist dieser Chat, GPT-Chat zugänglich, der das Ganze noch viel, viel benutzerfreundlicher macht.
Ja, das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Ich habe vor 2, vielleicht 3 Monaten auch mal einen Zugang zu dem Playground beantragt gehabt, aber ich habe mich da nie eingefunden, einfach weil meine Informatik- und Programmierkenntnisse wirklich nahe Null tendieren. Und dann ist selbst diese relativ benutzerfreundliche Oberfläche für mich ziemlich überfordernd gewesen. Aber der Chat, der ist sehr gut einsetzbar. Und die Ergebnisse, die der bringt, sind ja wirklich ziemlich spektakulär. Ja, das Ding hat natürlich Grenzen. Da ist schon ein eigenes Twitter-Genre draus entstanden. Ja, quasi gucken, was kann GPT-3 nicht. Da sind ja auch diverse sehr witzige Sachen aufgetaucht, aber die Tatsache, was das Ding alles kann, ist wirklich der Wahnsinn. Das hat hat wirklich Konsequenzen für alle schreibenden Berufe. Also ganz besonders Marketing sehe ich richtig gefährdet. Da werden Arbeitsplätze rollen in den nächsten Jahren. Der Journalismus wird richtig unter Druck geraten, weil er das ja bisher noch nicht ist, ne? Und jetzt kommt das eben auch bei uns an den Bildungsinstitutionen an. Und zwar aktuell weniger, weil GPT-3 uns ersetzt, sondern weil GPT-3 den SchülerInnen ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem wir bisher noch nie zu tun hatten. Plagiateüberprüfung gehört ja jetzt schon eine ganze Weile zu unserem Standardrepertoire. Ja, also quasi dieses Checken, hat jemand was aus dem Internet kopiert? Das ist ein Problem, mit dem sind, glaube ich, du und ich, seit wir Lehrkräfte sind, schon dabei, und wir haben das vielleicht als Schüler schon selber gemacht. Aber die Plagiateprüfung ist ja eine Geschichte. GPT-3 ist ja kein Plagiat, weil was auch immer man aus dieser Maschine rauskriegt, ist ja quasi ein halbwegs einzigartiges Produkt letzten Endes. Es wird ja quasi nach bestimmten Rechenmodellen zusammengestellt und lässt sich daher nicht eindeutig beweisen. Ich kann zwar, also zumindest aktuell hört man das quasi noch in Anführungszeichen an der Stimme, an dem Produkt, das rauskommt, wenn die SchülerInnen das danach nicht weiterverwenden und weiter damit arbeiten. Aber das wird vermutlich auch relativ bald aufhören. Und damit stehen wir vor einzigartigen Herausforderungen für den Unterricht. Und ich will jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Beispiele raushauen, was das Ding kann. Ich kann dem ein Gedicht geben. Und GPT sagt mir, was die zentralen Aussagen dieses Gedichtes sind. Ich kann GPT sagen, dass es mir eine Erörterung zu einem bestimmten Thema schreiben soll, und ich kriege eine Erörterung raus oder ein Essay. Ich kann ihm einen Text geben von Georg Büchner und kann sagen, bitte formulier das in ein Deutsch um, dass ich tatsächlich verstehen kann, was hilfreich ist. Ich kann es Texte umschreiben lassen in andere Stilsorten. Und so weiter und so fort. Und das alles funktioniert mit einer Treffergenauigkeit und einer Fehlerfreiheit, die absolut beeindruckend ist. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass da brillante Dinge rauskommen. Aber ich denke, zumindest bis Klasse 10 oder 11 werden die Produkte üblicherweise für einen Dreier reichen, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist schon ein ziemlicher Gamechanger für uns im Unterricht. Und das wird in der Lehrkräfte-Bubble auch schon heiß diskutiert, was da die Konsequenzen davon sind. Und da wäre jetzt meine erste Frage an dich. Was denkst du so ganz grob, wie wird sich Unterricht verändern durch GPT und ähnliche Programme?
Ja, vielleicht kann man noch anschließen auf der Seite von uns Lehrkräften, dass man vielleicht noch hier ein Beispiel, das man auch als Beispiel machen kann, machen Lückentext zum Thema Weihnachten auf Englisch, und es soll um Past-Perfect-Formen gehen, die man da einfüllen muss, und dann schreibt das Tool einen Lückentext. Man kann sagen, mach 10 Übungen, mach 20 Übungen, und ich kann so eigentlich mein Arbeitsblatt an dieses Tool auslagern. Natürlich könnten SchülerInnen es dann auch wieder mit diesem Tool einfüllen lassen, das geht auch. Und ich kann aber auch Rückmeldungen, also wenn die jetzt eine Erörterung schreiben, dann kann ich eigentlich auch sagen, schreib ein Feedback zu dieser Erörterung und gib auch gleich eine Note dafür. Also ich kann eigentlich vieles von dem, was ich tun müsste, könnte ich auch automatisieren. Und die Frage ist dann tatsächlich, wie gehen wir jetzt, sagen wir mal, mit dieser Verunsicherung um? Was ist jetzt wirklich noch von Menschen geschrieben worden und wo sind diese Abkürzungen auch legitim? Wir Lehrkräfte kopieren auch Dinge, die aus so Vorbereitungsbüchern sind, und wir kaufen uns das ein von Verlagen, ohne dann auch über diese Lückentexte groß nachzudenken, die in diesen Büchern drin sind. Das ist ganz okay, weil das unser Beruf ist. Aber als Schülerinnen finden wir es dann nicht so gut, weil die das tatsächlich auch üben müssten. Und ich denke, da stellt sich die Frage, wofür ist so ein Hilfsmittel tatsächlich geeignet und wo erschwert es dann auch die Aufgaben, die wir da tatsächlich lösen müssen. Und wenn ich da eine einfache Antwort gibt's darauf wahrscheinlich nicht. Ich denke, ein bisschen realistisch müssen wir sehen, dass Schülerinnen schon immer versucht haben, bestimmte Umwege zu nehmen. Also auch wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, wir haben Dinge abgeschrieben, wir haben in der Bibliothek gewusst, wo die Nachschlagewerke sind. Ich habe zum Beispiel eben in diesem Kinderliteraturlexikon habe ich Zusammenfassungen von literarischen Texten nachgelesen. Also so ein bisschen Schummeln gehört zur Schule dazu. Das ist auch eine Kompetenz. Ich muss lernen, mit dem System umzugehen. Wenn dann aber irgendwie gar nichts mehr geht von dem, was ich jetzt in Bezug auf Hausaufgaben oder Schreibaufgaben von Schülerinnen haben möchte, weil die alles auf Knopfdruck quasi automatisiert lösen können, dann ist das wahrscheinlich mehr Schummeln und mehr Anpassung, als wir in diesem Schulsystem im Moment leisten können. Also von daher sehe ich schon eine gewisse Überforderung, die auch deshalb entsteht, weil viele Kolleginnen und Kollegen jetzt noch nicht genau wissen, was das Tool ist und wie das funktioniert und wie man damit umgehen könnte.
Ja, das ist mir in meiner alltäglichen Praxis in den letzten anderthalb Wochen aufgefallen, seit eben dieser Chatbot freigeschalten ist. Ich bin meinen SchülerInnen vielleicht eine Woche voraus, was den Umgang mit dem Ding anbelangt. Also ich habe circa eine Woche mit dem Chatbot herumexperimentiert und auch ganz begeistert schon mit den ein oder anderen KollegInnen drüber gesprochen. Und dann hat es zum ersten Mal im Unterricht ein Schüler von mir verwendet. Das war gerade, um quasi die Anekdote komplett zu machen, das war eben Georg Büchner. Und ich habe da mit denen einen Text von ihm untersucht. Die sollten die zentralen Aussagen herausarbeiten. Und einer meiner Schüler hat mich zu sich gebeten und hat mir gezeigt, was er von GPT-3 rausbekommen hat und wollte quasi einfach wissen, taugt das, ja? Also passt das? Und das Spannende war, ich hatte nebenher, während die gearbeitet haben, ebenfalls eingegeben und geguckt, was kriege ich da raus? Und dann konnten wir gleich kopieren. Und das Spannende waren, nicht kopieren, konnten wir gleich vergleichen. Und das Spannende waren hier die unterschiedlichen Ansätze, die wir gewählt haben. Weil mein Schüler hatte die Chat-KI gefragt, ob sie quasi die zentralen Thesen bitte herausarbeiten könnte. Und ich bin einen Schritt vorher stehen geblieben. Ich habe nämlich nur gebeten, den Text in einfaches Deutsch zu übersetzen, dass ich es verstehen und dann die Aussagen selber rausarbeiten kann. Beides hat funktioniert. Also sowohl habe ich einen Text bekommen, der immer noch inhaltlich kongruent war mit dem vorherigen Produkt, aber wesentlich leichter verständlich. Und umgekehrt hatte er die zentralen Thesen von der KI tatsächlich weitgehend bekommen. Als witzige Seitenbemerkung, die KI hat uns beiden gesagt, dass der Text schwer verständlich und fragmentarisch ist und dass sie deswegen möglicherweise falsch liegt. In your face, Büchner. Aber da gehen schon plötzlich Dinge, die absolut, absolut krass sind und die innerhalb kürzester Zeit im Unterricht uns alle begleiten werden und bei Hausaufgaben und so weiter sowieso, wo wir endgültig keine Kontrolle mehr haben. Und da müssen wir definitiv mit umgehen. Und in meinen Augen wird der Weg dahin nicht klappen können mit Kontrolle. Also das waren ja auch die ersten Rufe, die hier schon wieder laut wurden, gerade aus dem angelsächsischen Raum. Ja, wie stellen wir sicher, dass bei Prüfungen nicht mit KI beschummelt wird? Und ich denke, das ist wie schon vorher bei allen anderen digitalen Dingen auch letztlich die falsche Frage. Und ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du da halbwegs auf derselben Wellenlänge bist wie ich, was das angeht. Aber ich denke, wir müssen halt letztlich uns die Frage stellen, wenn bestimmte Tätigkeiten automatisiert erledigbar sind, sind es diese Tätigkeiten dann quasi noch wert, letzten Endes, dass wir das beibringen? Und da wäre ich für deine etwas tiefer gehende Analyse gespannt.
Ja, man muss sagen, die Schreibaufgaben, die sich mit GPT-3 gut erledigen lassen, sind oft sehr schematische, auch ähnliche Schreibaufgaben, weil der Algorithmus auf Textmuster zurückgreift, die es schon gibt. Und je mehr Textmuster es zu bestimmten Aufgaben gibt, desto besser sind die Lösungen. Also man kann leicht Aufgaben finden, mit denen GPT-3 komplett überfordert ist. Und das ist ja das Spiel, das du auf Twitter schon erwähnt hast. Das kann man natürlich spielen. Und dann ist es schon möglich, Schülerinnen noch Aufgaben zu geben, bei denen sie jetzt nicht so schummeln können. Und das wäre so die erste Erkenntnis für mich. Je schematischer die Texte sind, die wir von Schülerinnen verlangen, desto versuchter werden sie sein, auf so ein Hilfsmittel zurückzugreifen, weil das einfach viel besser kann. Und da gibt es einen interessanten Twitter-Thread dazu, der sagt, dass in den letzten Jahren durch Standardisierung von Aufsatzbewertungen wir einfach dazu gelangt sind, viel weniger Individualität zuzulassen, dass wir sehr ähnliche Aufsätze eigentlich einfordern und dass sowas wie schematische Einleitung, vier starke Argumente, die irgendwie verknüpft sind miteinander und dann Fazit, so ein Aufsatz kann GPT-3 besser schreiben, als auch du und ich es wahrscheinlich können. Und das führt dazu, dass wir wahrscheinlich Schreibaufgaben finden müssen, die persönlicher sind, die individueller sind, die kreativer sind, wo es dann eigentlich schon nur die Frage wäre, was muss ich da eigentlich eingeben, damit das rauskommt, was ich haben möchte. Das darf nicht so einfach sein. Ich denke, das ist das eine. Und das zweite ist längerfristig auch die Frage, ja, was müssen denn Menschen können? Du hast jetzt schon Berufe erwähnt, in denen man vielleicht nicht mehr so viel schreiben muss, wie Marketing oder Journalismus, dass man sich dann überlegen muss, ja, wie werden den Menschen in Zukunft diese Berufe ausüben, wenn es solche Tools gibt. Und da ist jetzt meine Haltung, dass wir mit diesen Tools zusammen, also wir müssen prüfen, was die uns ausgeben, weil teilweise steht auch totaler Unsinn drin. Das ist jetzt vielleicht bei Büchner nicht der Fall, aber ich habe jetzt mit Andrea Geyers, eine Professorin für Literaturwissenschaft, die hat Emilia Galotti analysiert und das habe ich auch gemacht. Und wenn man da rumspielt, jetzt warum stirbt Emilia Galotti, dann ist entweder kommt da gar nichts mehr oder es kommt teilweise auch Unsinn raus und den muss ich erkennen können. Also wenn jetzt Schülerinnen das einfach so annehmen, dann dürfen sie eigentlich diesem Output in vielen Fällen nicht vertrauen. Und das muss man lernen wahrscheinlich. Wie prüfe ich das kritisch? Wie bearbeite ich das? Wie bringe ich auch diesen speziellen Sound raus, den du schon erwähnt hast, wo man schon irgendwann merken wird, das ist irgendwie die KI, die hier spricht. Das ist nicht mehr ein Mensch, der das tut. Ich habe heute auch versucht, mit sehr emotionalen Themen, mit dem Kondolenzschreiben mal zu schauen, was da rauskommt. Und das kann eine Form sein, wo Menschen oft überfordert sind. Also man hat eine schwierige menschliche Situation, jemand ist gestorben, ich muss eine Karte schreiben, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt dieser Person schreiben soll, was irgendwie tröstend wirken kann. Ich frage mal, was die KI schreiben würde. Dann ist das sicher nicht das, was ich schreiben würde, aber es sind immer mal ein paar Sätze da, die mich vielleicht inspirieren, so eine Schreibblockade zu überwinden. Und so denke ich, gibt es ganz viele Anwendungsfälle, in denen wir immer ein Gemisch haben zwischen menschlicher Verarbeitung von dem, was eine KI vorgearbeitet hat. Und solche Schreibformen halte ich für sehr produktiv. Also ich würde sagen, grundsätzlich in der Schule sollte man Schülerinnen zeigen, wie das funktioniert. Man muss auch viel lernen. Also ich habe gesagt, für mich ist es wie ein Kind und ich muss immer 3-4 Mal sagen, was ich eigentlich haben möchte von diesem Kind. Es ist nicht so, dass der erste Text der KI meistens schon der beste ist, sondern ich versuche dann immer das noch zu überarbeiten. Also auch vertieft das nochmal oder macht den Text länger oder kürze da. Das kann man alles verlangen und das verändert auch einen Text und das muss man üben. Müssen Schülerinnen auch üben, aber dann müssen sie redigieren lernen und sie müssen wahrscheinlich auch schreiben lernen auf eine Art und Weise, die sich jetzt nicht einfach von einer KI ersetzen lässt. Und das sehe ich jetzt auch ein Problem, das ist im Fremdsprachenunterricht mit DeepL schon länger so, dass man sagen kann, ja, du kannst schon jeden Text von Deutsch auf jede andere Sprache übersetzen mit DeepL, aber du lernst nicht, wie die Sprache funktioniert, wenn du das zu früh tust. Also wenn wir das tun und einigermaßen gut Englisch sprechen und wir versuchen einfach mal so Wissenschaftsenglisch aus DeepL rauszukriegen, dann können wir den Text lesen und merken, wo stimmt das irgendwie noch nicht ganz und das überarbeiten. Aber wenn das jetzt Schüler in der 8. Klasse tun, dann verstehen sie gar nicht, was da rauskommt und können das auch gar nicht beurteilen und das sehe ich dann als eher problematisch an. Also wenn man die Tools eigentlich zu früh verwendet, ohne sprachlich überhaupt das Rüstzeug zu haben, auf dem Niveau schreiben zu können. Meine Schülerinnen so einen geschliffenen Text abgeben, dann merke ich, das kann irgendwie nicht von diesen Schülerinnen sein. Und das wäre der Moment gewesen, wo ich jetzt vor einem Jahr noch gegoogelt hätte und denke, irgendwo haben sie das kopiert. Und jetzt denke ich, ja, okay, das ist wahrscheinlich eine KI. Und das führt dann natürlich zu einem großen Misstrauen Texten gegenüber. Also ich werde nie denken, hurra, da hat jemand jetzt einen ganz tollen Text geschrieben, sondern ich werde immer denken, die haben mich irgendwie verarscht. Das war nicht die Aufgabe, die sie hatten.
Ich habe da mehrere Gedanken dazu. Ich möchte versuchen, das einigermaßen geordnet runterzukriegen. Zuerst noch eine Anekdote zu dem Thema. Ich habe gestern mit Schülern in Global Studies, das ist so ein englischsprachiges Kombifach, interdisziplinär, haben wir eine Debatte gemacht, also formelle Debatte mit Eingangsstatement und allem drum und dran zum Thema Katar und WM-Boykott. Und eine der beiden Gruppen hat für das Eingangsstatement GPT benutzt. Und das wusste ich nicht. Also die haben quasi, die haben versucht zu verarschen letzten Endes. Und ich habe halt, als die begonnen haben zu reden, habe ich sofort gedacht, Moment, ich kenne diese Sprache. Ich kenne diesen Aufbau eines Textes. Und das war halt auch völlig ungeeignet für die Fragestellung. Da kommen wir dann zu dem, dass die gar nicht merken, was da eigentlich produziert wird, weil die halt dann anfingen mit, es gibt sehr viele Argumente für beide Seiten und bla bla bla, was GPT ja immer sehr gerne ausspuckt, was aber natürlich für ein Eingangsstatement bei einer Debatte komplett ungeeignet ist. Und das ist mein persönliches Experiment. Ich habe das mit Geschichte probiert, weil ich ja auch Geschichtelehrer bin und habe meine letzte Klausurfrage eingegeben, nämlich welcher Faktor war entscheidend dafür, dass die industrielle Revolution in England ausbrach? Und ich musste GPT auch wirklich dreimal auf die Finger klopfen, bis es sich endlich festgelegt hat auf einen Faktor. Was im Übrigen auch der gleiche Fehler ist, den meine Schülerinnen gemacht haben in der Klausur. Ja, nämlich dieses viel zu breite Nicht-Gewichten und so. Und das macht GPT genauso wenig. Und da muss man sie, oder ihn, Gisella, muss man da wirklich dazu hinbringen, das zu tun. Und da kriegt man dann aber eben dieses ganz standardmäßige, es gibt mehrere Faktoren, zum Beispiel bla 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 bla. Ja, was man in den schlechten Essays schon immer gekriegt hat von SchülerInnen, das macht GPT auch. Und ich habe dann die gleiche Frage eingegeben für den Ersten Weltkrieg, den Ausbruch. Und dann habe ich das gleiche eingegeben für den Zweiten Weltkrieg, für den Ausbruch. Und wenn du halt fragst, wer ist schuld am Zweiten Weltkrieg? Und GPT sagt, es gibt sehr viele verschiedene Faktoren, die zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führen und fängt dann aufzulisten, internationale Spannungen, wirtschaftliche Probleme und so weiter, dann weißt du, dass du echt in richtig problematischen Fahrwassern bist. Und ich denke, das ist eben das, wo dann die Ergebnisse der KI unbedingt überprüft werden müssen durch die Person, die sie rausgekriegt hat. Und wie du schon sagst, und damit komme ich jetzt quasi auf deine eigentliche These, da haben wir eben das Problem, dass es dafür Kenntnisse braucht, die erstmal vorhanden sein müssen. Und das ist ja eine Diskussion, die wir bei ganz vielen digitalen Tools schon hatten. Also ob das jetzt die Übersetzungstools sind, ob das die Verwendung von Tablets und Zeug generell im Unterricht ist, das ist vermutlich nicht geeignet von Anfang an und muss quasi langsam und stetig eingeführt werden und braucht einen gewissen Reife- und Kenntnisgrad. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden wir da damit verbringen, auszudiskutieren, wo genau der liegt und wie wir die Leute didaktisch dahin bringen können. Aber das ist wirklich super, super schwer. Und dafür müssen wir Lehrkräfte das Ding ja erstmal selbst verstehen. Und ich sagte vorher schon, ich habe von Informatik echt keinen blassen Schimmer. Das wird wirklich eine Riesenherausforderung, die, glaube ich, bei den meisten Leuten noch überhaupt nicht, auch nur ansatzweise erkannt ist.
Ja, ich denke, dass man nicht unbedingt nur Informatik, dass es nicht mit Informatik zusammenhängt, sondern auch damit die nötige Zeit damit aufzubringen. Also es ist auch so, dass Googlen ist ja jetzt etwas, was wir schon 20 Jahre machen und es gibt Leute, die können nicht besonders gut googeln und es gibt solche, die können das gut. Und wenn man viel Zeit damit verbringt und auch ein bisschen hartnäckig ist und versucht, Probleme zu lösen, dann kann man ziemlich gut googeln lernen, indem man es einfach oft macht. Und das kann man wahrscheinlich auch mit dieser KI lernen. Was kommt da raus, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise frage? Und ich denke, das ist eine ganz wesentliche Kompetenz, die wir lernen müssen, dass wir auch diese Textmuster verstehen müssen und uns auch überlegen müssen, welche Texte, wo eignet sich das tatsächlich und wo eignet sich es nicht und wo liegen dann auch tatsächlich blinde Flecken. Also man kann sagen, zum Beispiel Rechnen oder ein Verständnis für grundlegende Konzepte. Also ich habe einen Spaß damit mit unseren Kindern, die sehen immer bei TikTok Rezepte und dann sagen sie, ja, ich habe jetzt einen Kuchen gefunden, da braucht man nur 3 Zutaten, lass uns den mal machen. Und dann sage ich, es gibt keinen Kuchen mit 3 Zutaten, das kann nicht gut werden. Aber GPT-Chat, da kannst du auch sagen, mach mir ein Kuchenrezept mit 2 Zutaten und das macht das. Das ist einfach Mehl und Wasser und dann musst du es im Backofen tun und dann soll ein Kuchen rauskommen. Und das ist formuliert wie ein perfektes Rezept, aber es versteht nicht, wie Kochen geht, weil es einfach ein Textmuster für ein Rezept reproduziert mit deinen Vorgaben. Also du kannst ihm irgendwas sagen, mach ein Rezept mit den Zutaten und es macht dir ein Rezept, aber es weiß nicht, wie man kocht. Und dieses Weltwissen auch noch in Texte mit einbinden, ist ja das, was wir lernen müssen und was auch Schülerinnen lernen müssen. Und am Schluss, wenn es nur darum geht, zu simulieren, ja, ich tue jetzt so, als ob ich einen Text schreiben könnte über ein Thema, das ich nicht verstanden habe, dann geht ja auch die Aufgabe verloren, die das Schreiben häufig hat, dass nämlich Schülerinnen durch das Schreiben auch eine Sache strukturieren sollen. Also wenn sie über die Ursache für den Zweiten Weltkrieg schreiben, dann sollen sie sich auch damit auseinandersetzen und verstehen, was jetzt Ursachen in einem historischen Sinne sind, wie man Quellen analysiert und so weiter. Und es geht nicht einfach nur darum, dass sie irgendeinen Text hinrotzen, den du dann irgendwie korrigierst, weil das kann tatsächlich die KI. Aber sie verstehen ja dabei dann nichts, worum es eigentlich geht.
Ja, auch das Korrigieren kann ja witzigerweise die KI. Also ich kann ja quasi die KI Texte schreiben lassen und diese Texte dann bewerten. Ich habe das auch mal ausprobiert. Die kann ja wirklich, das hast du ja auch gemacht auf Twitter, da habe ich mich davon inspirieren lassen, tatsächlich SchülerInnen Aufsätze einzugeben und zu sagen, also bewerte mir das auf einer Skala von, was auch immer eben meine Notenskala ist. Und ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich dachte, ja, der Text, der da rauskommt, die Bewertung, die da rauskommt, die klingt verdammt nach dem, was ich häufig unter Aufsätze schreibe und mein Gott, ist die nutzlos. Und beides gleichzeitig hat für eine gewisse Beschämung und eine gewisse kognitive Dissonanz gesorgt, weil ja eben GPT diese Eigenschaft hat, immer sehr, sehr, wie sagt man, mir fallen keine deutschen Wörter ein, unoffensive und middle of the road quasi zu schreiben. Und das ist dann natürlich bei so Bewertungskriterien auch nicht so toll. Dann kriege ich als Bewertung für ein Essay, ja, die Argumentation könnte schärfer sein. Ja. Klasse. Und jetzt, was mache ich, ja? Und da muss ich dann auch wieder weiter fragen, ja, was genau ist es? Und dann kommt halt, du hättest gerne ein paar Beispiele mehr benutzen dürfen. Aber dann weiß ich auch immer noch nicht Beispiele für was und was für Beispiele und wie viele und woran erkenne ich gute Beispiele. Dafür braucht es uns zumindest aktuell noch weiterhin. Die Richtung, glaube ich, stimmt tatsächlich. Du hast es ja auch gesagt, ja, dass die Bewertung, die KI für das Essay rausgekriegt hat, war praktisch die gleiche, die du auch gegeben hättest, was ja schon so ein bisschen faszinierend ist.
Das habe ich jetzt noch nicht mit großen Datenmengen ausprobiert. Da müsste man schauen, ob das wirklich auch streut oder ob es immer wieder ähnliche ausgibt. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das wäre noch interessant in Bezug auf die Bewertung oder ob es einfach dann irgendwas entscheidet. Ich denke, wirklich gut bewerten kann es wahrscheinlich nicht, aber das ja wird sich dann ohnehin zeigen. Ich denke, auch da steckt dann irgendwie der Punkt auch bei unseren Ressourcen. Also das, ich ertappe mich auch dabei, dass ich sehr floskelhaft schreibe manchmal, wenn ich Rückmeldungen schreibe. Und das merke ich dann aber auch, ich habe jetzt einfach nicht die Zeit. Also ich habe jetzt bei dem Kriterium einfach 2 von 4 Punkten gegeben und jetzt muss ich noch was hinschreiben, damit das irgendwie glaubwürdig ist. Und das könnte dann tatsächlich eine KI für mich machen, weil das auch für mich sind keine guten Rückmeldungen an die Schülerin. Ich mag es einfach, damit was dasteht. Und wenn ich da mehr Zeit hätte oder wenn ich ein besseres Verfahren anwende, ich versuche jetzt ab und zu so Audio- und Video-Feedback zu geben, was ich auch nicht immer schaffe, wo ich dann sehr konkret versuche, auf den Text einzugehen, auch sehr persönlich. Und das wäre eigentlich besser. Und wenn wir Zeit hätten, zum Beispiel Aufgaben mit Schülerinnen zu besprechen im persönlichen Gespräch, dann hätten wir gar nicht die Notwendigkeit, irgendwelche Abkürzungen oder Floskeln zu verwenden und dann würde auch diese Unterstützung durch so einen Chatbot gar nichts mehr
bringen. Ja, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass diese ganzen neuen Medien uns quasi einfach, also uns im Sinne von dem Bildungssektor, jetzt nicht uns als Personen per se, sondern wirklich die Institution, Schule, uns quasi unter einen Reformdruck setzen, der Dinge, die schon längst hätten getan werden müssen, einfach dadurch erzwingt, dass es alternativlos wird. Weil wir eben mit unseren klassischen Methoden nicht mehr weiterkommen letzten Endes. Dass die Fließbandware, Klausurrückmeldung, Klausurproduktion, dass das endlich aufhört und durch nachhaltige Reformen von Lernen ersetzt wird, bei denen tatsächlich auch was rumkommt. Das wäre schon sehr positiv.
Ja, das wäre wahrscheinlich die utopische Lösung. Ich denke, realistisch ist, dass wir, wiederum, du hast es schon erwähnt, dass es einfach sowas wie Verbote gibt und dann vielleicht auch technische Umsetzungen, also so Proctoring-Tools nochmal einen Aufwind erleben, wo man dann eigentlich sagt, ich riegele jetzt die Geräte von Schülerinnen komplett ab, damit die nicht auf sowas zugreifen können, was es da gibt. Und die arbeiten dann eigentlich wie an der Schreibmaschine, wo sie gar nicht mehr mit dem Internet verbunden sind. Und das ist dann die Zukunft. Das wäre eine Möglichkeit. Das zweite, ich denke, es gibt viele Unternehmen, die jetzt schon so an Detektorensoftware arbeiten. Es gibt schon einzelne Beispiele, dafür wird aber GPT-2 verwendet, um eigentlich vorauszusagen, ob ein Text von der KI generiert worden ist, und die funktionieren für englische Texte soweit okay. Für deutsche Texte, glaube ich, geht's gar nicht gut. Also ich habe viele Beispiele da mal eingegeben und da stand, es ist 98% nicht fake, obwohl es von der KI geschrieben worden ist. Aber solche Tools könnten weiterentwickelt werden, dass man eigentlich diese Muster auch erkennen kann, indem man eigentlich die KI gegen sich selber ausspielt, und dann werden Schülerinnen weitere Wege finden, wie sie das umgehen können. Also bereits jetzt machen sie schon so Dinge wie, ich gebe die Prompts auf Englisch ein, also ich lasse mir einen englischen Text schreiben, weil die oft etwas besser sind, dann übersetze ich sie mit DeepL auf Deutsch und dann sieht es schon nicht mehr ganz so aus, wie wenn es direkt von der KI käme und so weiter. Also da wird es so ein Katz-und-Maus-Spiel geben, wo man sich gegenseitig versucht, irgendwie auf die Finger zu schauen. Und das Letzte, was ich jetzt denke, ist vielleicht auch etwas, was sich da durchsetzen wird, ist, dass man viel, viel stärker auf mündliche Prüfungen setzt, in denen dann tatsächlich nicht mehr etwas simuliert werden kann, wo man dann sich wieder etwas persönlicher begegnet. Und das wäre wahrscheinlich so ein Kompromiss zwischen Schulen wirklich die Ressourcen geben, die es braucht, um Lernende begleiten zu können, was ja wirklich utopisch ist, oder dann halt sagen, wie können wir trotzdem noch evaluieren, was für Leistungen erbracht worden sind.
Ich denke, wir müssen auch vorsichtig sein. Also grundsätzlich hast du recht, mit dem, die werden Möglichkeiten finden. Also wer betrügen will, wird das weiterhin tun. Nur was natürlich jede dieser Hürden macht, ist eine ganze Menge Leute im Staub zurücklassen sozusagen. Also während Menschen oder eben ganz spezifisch SchülerInnen, die kein Problem haben, dieses Chatfenster zu benutzen, die werden schon daran scheitern, über DeepL-Texte hin und zurück zu übersetzen. Und wenn ich das dann auch noch detektiere, quasi die jeweils nächste Stufe sozusagen, bei jedem Betrugsversuch verliere ich ja automatisch quasi die Hälfte der Leute, die überhaupt entweder verstehen, wie das geht und oder den Aufwand erbringen möchten, um diesen Betrugsversuch zu unternehmen. Ich glaube, das ist ja eher das, warum wir das machen letzten Endes. Ja, das Gleiche gilt ja, wenn ich zum Beispiel Sichtschutzwände bei Klausuren aufstelle oder so. Jemand, der unbedingt abgucken will, der wird auch mal um eine Sichtschutzwand rumgucken. Aber was ich halt kill, sind die Gelegenheitsgucker. Sozusagen. Ja, und ich denke, das wird da dann natürlich ähnlich laufen. Also in einem bestimmten Rahmen wird es erfolgreich sein, komplett verhindern wird es das nicht können. Aber ich bin natürlich auch eher skeptisch, ob das so klappen wird. Ich formulierte da schon absichtlich eine gewisse Utopie, die meine Hoffnung wäre, wie das Ganze läuft. Eine weitere Richtung neben mündlichen Prüfungen und dann eben den Proctoring-Verfahren wäre natürlich, dass man Leistungsfeststellungen generell viel mehr als Prozess betrachtet. Und quasi mit Zwischenabgaben und einer Lernbegleitung arbeitet. Nur haben wir da eben das bereits von dir erwähnte Zeitproblem. Ja, das wäre ja das wesentlich nachhaltigere Lernen und wäre ein wesentlich besserer Nutzen unserer Zeit, auch als Lehrkräfte. Aber für die Menge SchülerInnen, die ich zu betreuen habe, kann ich das ja gar nicht erbringen. Das ist einfach völlig unmöglich. Ich kann das punktuell machen für einzelne Arbeiten in einzelnen Klassen, aber niemals für mein komplettes Deputat. Und ich sehe jetzt natürlich auch nicht, wie man so viele zusätzliche Lehrkräfte einstellen könnte, dass das möglich ist. Aber vielleicht kann ja dadurch Automatisierungen tatsächlich noch was passieren. Also das wird auch für mich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen ein Fokus werden, zu gucken, wie ich einzelne Bestandteile, nervige Bestandteile der Korrekturen quasi outsourcen kann an die KI.
Ja, das wird natürlich auch zunehmend in Tools integriert sein. Ich benutze für Schreibaufgaben Craft und das hat seit ungefähr 3 Wochen hat es einen Assistant, der eigentlich eine KI ist, die genau wie GPT-3, da kannst du zum Beispiel sagen, schreib den Abschnitt weiter oder du kannst sagen, übersetz das auf Französisch oder mach mal Brainstorming zu dem Thema und dann kannst du eigentlich in jedem Text, kannst du das direkt drin. Und ich denke, das wird auch bei Word und anderen Textverarbeitungsprogrammen, ist das die Zukunft, der nächste Schritt, dass das direkt integriert ist. Und so ist es auch bei digitalen Prüfungsumgebungen. Also wir benutzen an meiner Schule jetzt ClassTime für digitale Prüfungen. Das ist so ein Startup aus der Schweiz, das auch in Deutschland Lösungen anbietet. Und dort gibt es schon KI bei der Korrektur. Also wenn du zum Beispiel einen bestimmten Fehler einmal angestrichen hast, dann streicht es den bei allen anderen an, die ihn gemacht haben. Und so kann man Zeit sparen. Und das wird wahrscheinlich mehr und mehr solche Anwendungen geben, mit denen man Korrekturen zumindest teilweise automatisieren kann. Also ich denke, realistisch wird es so sein, dass man die Prüfungen digital irgendwie einfordert und dann sagt das Tool, ja, du musst eine Art Erwartungshorizont hinterlegen, eine Musterlösung und dann gibt's noch 2, 3 Fragen. Sag mal, wie viele Punkte würdest du dafür geben oder stimmt das? Also du musst noch wie so 10 Entscheidungen treffen und mit den Entscheidungen kann dann eigentlich die ganze Klasse, kann alles korrigiert werden und bepunktet und so weiter. Also da ist schon auch eine Effizienzsteigerung, denke ich, zu erwarten. Natürlich immer mit der Fehleranfälligkeit, also es kann dann auch mal sein, dass so ein Tool eine ganze Aufgabe völlig verhaut, aber das wird man dann ja irgendwie merken oder so. Das passiert ja Menschen manchmal auch, dass sie eine Aufgabe nicht ganz korrekt benoten oder beurteilen.
Ich wollte es gerade sagen, ja, das unterscheidet die KI ja dann nicht von Menschen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zweit- und Drittkorrekturen von Abiturprüfungen schon durch solche Problemfälle durchgegangen sind, wo teilweise auch einfach nur Meinungsverschiedenheiten existieren. Das ist natürlich, du hast es vorher schon mal anklingen lassen, ja, in dieser Gleichförmigkeit. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr und auch hier gleichzeitig wieder die Chance, ja, weil wenn ich Sachen automatisiere, dann müssen natürlich die Aufgaben auch wieder automatisiert sein. Nur wenn ich die Aufgaben automatisiere, dann automatisiere ich auch die Lösungen. Also auf der einen Seite möchte ich ja eigentlich hin zu individuelleren Schreibaufgaben, zu individuelleren Ergebnissen. Auf der anderen Seite ist aber der Trend im Bildungssystem jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich der Vereinheitlichung. Ja, gerade in Deutschland hatten wir jetzt wieder eine entsprechende Reform durch diesen IQB-Aufgabenpool. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Schweiz mitbekommen habt, wo jetzt quasi alle Bundesländer, die daran teilnehmen, gemeinsam die Abituraufgaben rausziehen, die dann in allen Bundesländern gleich sind. Was früher ja nicht der Fall war. Und das ist natürlich dann eine Entwicklung, die genau in die andere Richtung läuft. Also wir haben es hier quasi mit Dynamiken zu tun, die sich teilweise irgendwie gegenseitig konterkarieren und trotzdem parallel laufen. Das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
Ja, das sehe ich genauso. Also eigentlich müsste man da stark auch von der Idee der Standardisierung zurücktreten und sich andere Formen natürlich der Leistungsfeststellung überlegen. In der Schweiz ist das zum Glück ganz anders. Also da gibt es diese Standardisierung, die findet wenig Anklang und auch die Frage der Vergleichbarkeit hat im Vergleich mit Deutschland etwas weniger Gewicht. Aber tatsächlich ist es dann so, dass dann natürlich wieder diese Mustererkennung und diese Tools anlaufen. Ich denke, ganz wichtig ist vielleicht, um noch so eine ethische Perspektive einzunehmen, ich denke, man kann es auf zwei Dinge runterbrechen, auf Transparenz und Verantwortung. Dass wenn ich jetzt als Lehrperson so ein Tool einsetze, dann müsste ich den Klassen und den Eltern auch deutlich machen, ich nutze das, jetzt mal völlig abgesehen vom Datenschutz, einfach zu sagen, ja, da kann es ab und zu Fehlern kommen, wenn das passiert, dann korrigiere ich die. Und das wäre dann der Aspekt der Verantwortung, dass ich tatsächlich auch sage, ich bin Mensch, der dieses Tool einsetzt und ich bin bewusst, was da für Risiken auch damit verbunden sind. Weil wenn man dann einfach so tut, als ob das ein Ablauf wäre, auf den ich keinen Einfluss habe, dann denke ich, wird es gefährlich, weil wir dann alle nur noch auf irgendwelche KIs zeigen, die Probleme verursachen und niemand ist es mir gewesen. Das darf eigentlich nicht passieren. Und wenn ich wie sagen kann, ich kann das jetzt verantworten, in dem Kontext das so einzusetzen, dann ist es soweit okay, solange das transparent gemacht wird. Und so denke ich, ist es auch bei Schülerinnen und Schülern, wenn die sagen, ich habe jetzt für den Textteil habe ich eine KI verwendet oder fürs Brainstorming habe ich eine KI verwendet, ich habe das dann aber selber weiterverarbeitet, dann sollte das mittelfristig okay sein, so wie man eine Quelle ausweist, von der man was zitiert hat und es da einen Standard gibt, wie man mit Quellen und ihrer Weiterverarbeitung umgeht. Genauso sollte es Standards geben, wie man mit solchen KI-Tools umgeht, damit Leute, die Texte lesen, auch verstehen, wie die entstanden sind.
Ja, das macht Sinn. Da kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf uns zu. Wir haben uns jetzt quasi in diesen allgemeinen Meta-Betrachtungen so ein bisschen ergeben. Ich würde es mal versuchen, noch ein bisschen auf die konkretere Ebene runterzuholen. Was planst denn du gerade jetzt, sagen wir mal für die, keine Ahnung, Januar, Februar, März ungefähr, mit dem Einsatz von KI? Willst du das erstmal nur für dich behalten und erstmal rumtrainieren oder planst du schon quasi an Unterrichtseinheiten und wie du das im Unterricht selbst verwenden kannst?
Ja, ich bin... Also so ganz konkrete Unterrichtseinheiten habe ich jetzt noch nicht, oder größere Dinge, weil ich jetzt mal noch bis Weihnachten durchhalten sollte mit dem, was ich mache. Ich habe mit Klassen schon darüber gesprochen, es ihnen gezeigt. Jetzt eine Klasse ist jetzt dran, argumentative Texte zu schreiben und dort habe ich gesagt, sie dürfen das auch einsetzen, sie sollen mal versuchen, was da möglich ist und das würde ich weitermachen, also einfach eine Reflexion und darüber nachdenken, wie das jetzt auf die Qualität von Texten sich auswirkt, wo auch Grenzen sind, dass die Schülerinnen auch voneinander lernen, was das Tool kann und was da nicht möglich ist. Und mittelfristig würde ich das da eigentlich bei jeder Aufgabe mit einplanen, dass man sagt, ja, geben Sie gute Prompts an, mit denen man Ergebnisse findet, versuchen Sie mal das rauszukriegen, dass man auch tatsächlich mehr darüber spricht, was muss man mit dieser KI machen, damit etwas Bestimmtes rauskommt. Das ist so etwas, was ich weitermachen würde. Was ich zu Beginn des Semesters schon gemacht habe, ist eine Idee von Barry Glantz, die viel mit solchen Möglichkeiten experimentiert. Ich habe ausgehend von, also die Schülerinnen haben so ein Ferienerlebnis beschrieben, dann haben sie mit einer KI ein Bild generiert, haben das Bild genommen und mit einem KI-Tool ein Gedicht schreiben lassen zu diesem Bild. Und dann haben sie ein Gedicht gehabt, das eigentlich wie doppelt durch eine KI gelaufen ist und eigentlich ausging von ihrem Ferienerlebnis. Und dann haben wir darüber gesprochen, ob das jetzt gute Gedichte sind. Das war so eine Einführung in die Lyrik, ob Maschinen gute Gedichte machen können. Und dann war zum Beispiel erstaunlich, dass ein Schüler gesagt hat, ja, die KI, die wiederholt sich so seltsam. Also die denkt, ein Gedicht ist ein Text, bei dem sich seltsame Wörter so zwei- oder dreimal wiederholen. Und dann haben wir plötzlich später, als wir dann Gedichte von Menschen gelesen haben, gemerkt, das kommt da auch vor. Also jetzt mit dieser Erkennungsmethode würde man sagen, ja, das ist ein KI-Gedicht, aber es ist gar keins. Also es kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung das dann geht. Und so eine gewisse ästhetisch-ethische Schulung und Reflexion von Schülerinnen, das würde ich immer wieder mit einbeziehen. Aber natürlich im konkreten Alltag sollen sie viel auch schreiben, ohne ständig daran zu denken, ja, ich könnte das auch mit der KI machen, sondern ich möchte das einfach, das Bewusstsein dafür schärfen und ja, ihnen auch die Tools an die Hand geben, zu merken, wie man kritisch mit so Technologie umgehen kann.
Ja, das ist, was mir auch aufgefallen ist. Ich mache gerade noch mit meinen neben dem Büchner, habe ich auch Essay gemacht. Und Essay bei uns im Deutschunterricht ist ja nicht dieses typisch englische Essay, was ja mehr eine Erörterung ist, sondern eher ein kreativer Text, bei dem es auch um Sprachschönheit und Ähnliches geht. Ja, so Glossen und Ähnliches ist ja da eigentlich eher die Richtung, in die das in Zeitungen und im Feuilleton und so weiter geht. Und da habe ich versucht, mit der KI was hinzubekommen und bin kläglich gescheitert. Also da konnte die GPT mir weder helfen beim Verfassen der Texte noch bei der Bewertung. Also beides ging gar nicht, weil die eben ständig in diesen Erörterungsmodus verfällt. Und der ergibt einfach kein schönes Deutsch und auch kein schönes Englisch nebenbei bemerkt. Also einfach sprachlich geht da zumindest noch nichts. Also ich glaube, da haben die Programmierer und Programmiererinnen auch bisher noch nicht allzu viel Gewicht draufgelegt, schätze ich mal. Also quasi eine Art von Stilerziehung. Ich würde jetzt ganz naiv und amateurhaft mal annehmen, dass man das der KI auch beibringen kann. Also beispielsweise, wie funktioniert eine Trias oder kann ich einen Parallelismus noch irgendwo unterbringen oder solche Geschichten. Da habe ich auch noch nicht genug damit rumexperimentiert, was da die Grenzen jetzt schon sind. Aber zumindest aktuell tut sie sich damit noch extrem schwer. Und von daher bin ich mal gespannt. Ich habe sie auch schon versucht, Gedichte schreiben zu lassen, beziehungsweise ich habe experimentiert im Stil der Bibel und solche Sachen oder bestimmte Propagandasprache zu reproduzieren, was sie teilweise erstaunlich gut hinbekommt. Also gerade so dieser Ton der MAGA-Crowd in den USA zum Beispiel, den schafft sie völlig problemlos mitsamt den entsprechenden Hashtags und so weiter und diesen sozialen Distinktionsmarken, so Begriffe wie Social Justice Warriors oder sowas hat sie sofort eingebaut, nachdem ich sie gebeten habe, das zu machen. Und umgekehrt hat sie es genauso geschafft, als ich sie gebeten habe, einen Text zu schreiben im Stil von so einem Klimaaktivisten. Auch da kamen die entsprechenden Schlagworte direkt vor. Also mit sowas kriegt sie es jetzt schon hin, was dann im Übrigen auch für das Thema Fake News und so weiter uns, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit vor massive Herausforderungen stellen wird, weil diese Aufregertexte, für die sozialen Medien ja eh schon berüchtigt sind, wenn die jetzt auch noch maschinell erstellt werden und quasi jemand ohne moralische Inhibitionen an diese KI rangeht und beginnt, da maximale Aufregertexte rauszuklopfen im Dutzend billiger sozusagen und damit die Zone zu fluten sozusagen. Das wird, glaube ich, noch richtig, richtig eklig, was das anbelangt.
Hast du bei diesen Essays also auch versucht, im Stil von bestimmten Autorinnen das vorzugeben? Weil das ist das, was ja bei Gedichten immer besonders gut geht. Also wenn man sagt, ja, schreib zum Beispiel ein Song zu dem Thema in dem Stil, dann wird das meist recht witzig und auch recht gut von der Imitation her. Aber das hast du ja jetzt erklärt, dass man so einen Stil übertragen kann, dass es dort wirklich gut funktioniert. Aber vielleicht, was ein Essay-Stil ist, das ist tatsächlich nicht so gut erkennbar durch das Tool. Also ich denke, man muss sich immer vorstellen, man muss nicht daran denken, dass Programmierinnen was hinterlegt hätten, weil die können gar nichts hinterlegen, sondern man muss immer überlegen, wie greift das Ding jetzt auf diese Textmengen zu? Und ein Tipp, den ich noch geben kann, ist oft Texte einfach reinkopieren. Also wenn du willst, dass es einen bestimmten Text kennt, dann kopier den in den Prompt rein. Du kannst eigentlich so lange Prompt schreiben, wie du willst. Du kannst eigentlich den ganzen Wert in den Prompt reinmachen, wenn du willst, dass es versteht, wie der Wert funktioniert, oder wenn es da was zusammenfassen soll, auf das es nicht zugreifen kann. Aber natürlich, viele literarische Texte sind gut verfügbar, jetzt im Deutschen nicht ganz alle. Und da wird ja dann abschließend, vielleicht können wir das noch anschauen, was wirklich spannend wird, ist, wenn das Tool diese Begrenzungen, es ist ja eigentlich auf den Wissensstand vor 2021 beschränkt und kann auch nicht live aufs Internet zugreifen. Und ich habe schon Leute gesehen, die konnten damit spielen, indem sie den Netzzugang, in dem der Netzzugang eingeschaltet war. Und dann ist es schon sehr erstaunlich, wie es auch über aktuelle Dinge natürlich, also das ist, dann wird es in Bezug auf Fake News, wie du sagst, noch viel fehleranfälliger und viel, also dann kannst du eigentlich Fake News Bots programmieren, die irgendwas Aktuelles nehmen und es komplett verfälschen. Und das klingt dann so, wie wenn das wirklich eine seriöse Zeitung wäre. Also wie so, nimm jede News Story, schreibe im Stil einer seriösen Zeitung darüber, so dass irgendwie Ideologie XY propagiert wird, und das kann das Tool völlig problemlos. Im Moment ist es einfach diesbezüglich noch abgeriegelt. Aber wenn du das kaufst, also wenn du das lizenzierst und bei OpenAI einen kommerziellen Account anlegst, dann kannst du das problemlos auch so verwenden, dass das aufs Netz zugreifen kann. Nur die eigentlich kostenlose Version macht das im Moment noch nicht. Aber was da möglich wäre, das kann man sich jetzt noch gar nicht richtig vorstellen.
Ja, die haben ja quasi so ein paar moralische Blocker einprogrammiert. Also wenn man der KI unmoralische Schreibaufträge gibt, dann bannt sie einen ja zumindest. Manche Dinge tut sie ja auch einfach nicht. Aber das ist natürlich nichts, was irgendjemand ernsthaft abhält, weil die KI ist halt ein Werkzeug. Ja. Die ist neutral grundsätzlich. Und alles, was da einprogrammiert ist, ist dann letzten Endes möglich sozusagen und ist auch menschengemacht. Also sämtliche Blockaden, sämtliche Prämissen sind da drin, was natürlich dann auch was ist, was man diskutieren muss. Ja? Wer sind die Leute, die das programmieren, und mit welchen Prämissen gehen die da ran? Welche Blindspots haben die unter anderem, die dann in dieser KI reproduziert werden? Und das ist schon auch noch eine Hausnummer sozusagen. Das wird jetzt in schulischen Kontexten vermutlich nicht übermäßig häufig auftauchen. Aber es ist natürlich ein sehr westlicher Blick auf die Welt. Da haben ja auch ein paar Leute mal diese übliche politischen Koordinatentests mit GPT gemacht und ihr quasi diese Fragen zur Beantwortung gegeben von dem politischen Koordinatenkreuz und kamen dann wenig überraschend drauf, dass sie sozial-liberal und ich glaube ökonomisch eher konservativ eingestellt ist oder irgendwie so, weil das eben die Interessen derjenigen, die sie programmiert haben, spiegelt. Und das ist schon zumindest nachdenkenswert, sage ich mal.
Letztlich ist es wahrscheinlich nicht mal ein bewusster Bias, den jemand da reingelegt hat, sondern es ist einfach das, was sich ergibt, wenn man Textmuster imitiert, die im Internet vorhanden sind. Und da zeigt sich dann natürlich auch, also da werden Dinge uns wieder einholen, die wir damals gar nicht so bedacht haben. Also zum Beispiel, als es darum ging, als Google Books alle Bücher digitalisieren wollte, haben sich ja die deutschsprachigen Bibliotheken und Verlage enorm dagegen gewehrt, dass das geschehen könnte. Und je besser digitalisiert jetzt bestimmte Textbestände sind, desto mehr Einfluss haben die auf solche KI-Tools, weil die natürlich das abgreifen, was am einfachsten verfügbar ist und damit trainiert werden. Und wenn du sagst, die haben einen westlichen Bias, auch einen politischen Bias, dann hängt der mit diesen Trainingsdaten zusammen. Und wenn die nicht verfügbar sind, also wenn die Werke, die wir eigentlich möchten, dass sie unsere Werte bestimmen, wenn die nicht digital verfügbar sind im Netz, dann können KIs damit nicht trainieren. Und das ist dann wieder ein total neuer Fokus, wo wir sagen, ja, wir müssen irgendwie schauen, dass diese Werke geschützt werden, weil die so wichtig sind. Dann müssten wir jetzt vielleicht sagen, nein, es wäre eigentlich gut, die wären maschinenlesbar, möglichst einfach verfügbar, damit die auch fürs Training fürs Trainieren von KIs eingesetzt werden können. Und das zeigt schon, wir erleben jetzt hier schon technologisch was ich würde mal sagen, vergleichbar ist mit dem Aufkommen des Internets, dass es wirklich ein kompletter Gamechanger ist und auch über vieles wirtschaftlich, politisch, gesellschaftliches nochmal ganz neue Perspektiven drüberlegen wird.
Ja, also faszinierend, wo wir deutschsprachigen Länder, ich weiß nicht, wie schlimm es in der Schweiz ist, aber gerade diese Datenschutz- und Internetfeindlichkeit sozusagen, wo wir uns da immer wieder selber in den Fuß schießen. Und das wäre wirklich die absolute Ironie, wenn sozusagen der Schutz der Kulturgüter daran scheitert, dass man die Kulturgüter so sehr schützen wollte. dass die KI zwar problemlos den gesamten Kanon englischsprachiger Literatur oder französischsprachiger Literatur hoch und runter beten kann, aber bei der deutschen Literatur weitgehend Schweigen im Walde herrscht. Das wäre ein geradezu passendes Schlusswort auf die Digitalisierungsdebatte der letzten 20 Jahre. Wenngleich sehr traurig. Philipp, ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr erhellend und ich denke, wir werden auch in Zukunft noch eine ganze Weile über diese KI sprechen und über ihre Anwendungsmöglichkeiten. Ich wünsche dir alles Gute und unserer Zuhörerschaft ebenfalls danke.
Ja, ich danke dir. Das war wirklich erhellend und auch schön, dass wir unsere beiden Perspektiven so in Bezug haben setzen können. Dankeschön und Grüße gehen raus an alle, die zuhören.
Danke, ciao.